Rhythmuskontrolle durchführen.
Das heißt, du merkst, dass es den Gruppen gemeinsam Spaß macht, also in der Gruppe zu sein, Spaß macht, aber vor allem die Aufgabe Freude bereitet.
Es ist Samstag, Mittag. In der Regel komme ich gerade vom Laufen zurück nach Hause und höre genau das. Puh, laut. Ich schließe das Fenster. Machst du doch auch so, oder? Doch, stopp. Was bedeutet das eigentlich, Alarm? Was, wenn es keine Übung, nicht der samstägliche Testlauf der Feuerwehr im Dorf ist? Was, wenn die Sirene heult und das Katastrophenschutzalarm heißt? Weißt du, was zu tun ist? Wie sieht es aus mit deiner Vorbereitung auf einen Notfall? Längerem Stromausfall zum Beispiel. Die Sirene heult, wir nicht. Alles viel zu spannend, aufregend und viel zu wichtig. Das sagt auch der oberste Mann im Land. Ich spreche heute mit Christian Pegel, unserem Innenminister. Wir fahren mit schweren Autos durchs Gelände, manövrieren durch die Themen und pitchen über Bevölkerungsschutz im Fahrstuhl. Bleib dran, bis zum Schluss. Denn am Ende hat er eine Botschaft für dich, für uns alle hier im schönen Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin Antje. Das hier ist mein Herzensprojekt. Gemeinsam mit dir und den Kollegen will ich der Welt zeigen, was wir alles Gutes tun. Warum wir machen, was wir machen. Kreuz und quer. Der Podcast des Roten Kreuzes. Herzlich willkommen.
Herr Minister Pegel, stellen Sie sich Folgendes vor. Genau in diesem Moment heulen die Sirenen. Es ist ein Heulton. Zweimal unterbrochen, 12 Sekunden Pause und dann folgt ein Dauerton. Heißt Katastrophenalarm, kein Feueralarm, korrekt?
Ja, korrekt. Feueralarm haben wir in den Städten auch selten, aber auf den Dörfern häufiger, in der Tat.
Ja. Jetzt heißt es nämlich handeln, nicht das Fenster zumachen, weil es so laut ist, sondern handeln, genau jetzt. Herr Pegel, Sie haben 5 Minuten Zeit. Was sind die wichtigsten 3 Dinge, die Sie einpacken?
Die wichtigsten 3 Dinge, die ich einpacke, sind eigentlich 4, 2 Kinder, eine Ehefrau und ein Hund, wenn ich zu Hause bin. Und dann hoffe ich, dass ich zumindest wir haben so eine Schublade, wo Personalausweise und solche Dinge drin sind, zumindest einmal die noch unter den Arm nehmen, je nachdem. Und zweitens, ich würde mein Handy benutzen. Ich bin gerne Nutzer der verschiedenen Apps, die es gibt, um einfach rauszufinden, was hinter dem Alarm selber steht. Die eine Alternative wäre Radio, aber für mich ist es leichter zu hoffen, dass die App dann mir ein Signal gibt, um einordnen zurück zu können, worum es dann geht, wenn ich in den 5 Minuten die einen einpacke, aber zumindest zu wissen, wohin es dann gehen muss.
Okay. Sie spüren vielleicht, worauf ich hinaus will. Mir geht es um das Thema Resilienz, die Widerstandskraft der Bevölkerung, auf Krisensituationen gut vorbereitet zu sein. Die Menschen müssen wissen, wie sie sich gut schützen und bis wohin sie allein gehen müssen und was auch der Staat leisten kann und muss. Also den Menschen muss bewusst sein, wo sich die Grenzen des Hilfeleistungssystems befinden. Ich stelle mir das schwierig vor. Zum einen, es gilt ja zunächst erstmal Vertrauen zu schaffen und das Thema Bevölkerungsschutz in der Bevölkerung zu positionieren und zwar ohne Panik zu vermitteln. Das ist wichtig, ne? Ja, und ich sehe auch eine gewisse Ambivalenz. Das Vertrauen in staatliche Institutionen sinkt und trotzdem wollen wir gemeinsam Menschen zum Selbstschutz animieren. Herr Pegel, wie sehen Sie das? Wie fördert das Land die Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung? Wo sehen Sie Chancen und wo sehen Sie die Grenzen?
Also zum einen haben wir in den letzten Jahren, glaube ich, gemeinsam, übrigens auch mit allen großen Hilfsorganisationen und Katastrophenschutzorganisationen, viele Dinge begonnen, die wir vorher in dieser Intensität nicht getan haben. Das hat auch was damit zu tun, dass mit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine, dem russischen Angriffskrieg, Dinge losgetreten worden sind, wie zum Beispiel eine größere Flüchtlingswelle, aber danach dann auch die Sorgen um eine Energiemangellage. Und all das uns nochmal auch gemeinsam, nochmal über ganz viele Ebenen, Landkreise, Städte und Gemeinden, Land, aber eben auch die Katastrophenschutz- und Hilfsorganisationen gemeinsam geschaut haben, sind wir eigentlich auf alle Eventualitäten vorbereitet und an der Stelle nach meinem Gefühl viel in die Tiefe gebohrt haben, so tief, wie wir es vorher nie getan haben. Und da geht es im Übrigen für Jahrzehnte nicht getan haben. Da geht es auch nicht um die jetzt in 5, 8 oder 12 Jahre. Eine große Überschrift war für uns, wo wenden sich Menschen eigentlich in so einer Situation hin? Werden wirklich rein theoretisch, ohne Angst zu machen, aber zu sagen, wir wollen lieber vorbereitet sein, lieber wie wir das immer haben, ist besser als brauchen. Also vorbereitet zu sein, die Diskussion, wo gehe ich eigentlich auf einem kleinen Dorf hin, wenn der Strom wirklich ausfällt? Und zwar gar nicht, um Strom zu bekommen, das gelingt dann in dem Moment nicht, aber in der Situation, wo ich merke, jemand in meiner Nachbarschaft braucht mit einem schweren gesundheitlichen Problem Hilfe. und mein Telefon eben nicht mehr funktioniert, wenn der Strom weg wäre für einige Stunden. An der Stelle sind wir damals auf die sogenannten Leuchttürme gewechselt. Die Idee also, alle Landkreise und kreisfreien Städte bitten gemeinsam, kreisfreien Städte müssen es selber machen, bitten gemeinsam ihre Gemeinden zu sagen, in jedem Ortsteil oder in jeder Ortslage muss es wenigstens eine Chance geben. Typischerweise waren das häufig die Feuerwehrgerätehäuser, weil ich wenigstens Digitalfunk habe, also ein Funksystem, mit dem Feuerwehr, Rettungskräfte, Polizei und andere verkehren. Und ich könnte zumindest einen Rettungswagen ordern, der zum Beispiel so einem gesundheitlichen Fall hilft. An der Stelle haben wir also in die Tiefe gebohrt. Die Herausforderung bleibt jetzt, Menschen darauf aufmerksam zu machen, wenn so ein Fall eintritt, Klammer auf, zum Glück ziemlich unwahrscheinlich, aber wir wollen eben vorbereitet sein, Klammer zu, gelingt es dann, dass die Menschen auch wissen, wo bei ihnen im Dorf im Zweifel die Hilfe dann ist. Und das ist jetzt der Schritt, wo wir ganz viel Kenntnis zu gewinnen brauchen und den Leuten immer wieder Informationen bringen müssen, in der Tat, ohne Angst zu machen. Aber ich würde es mal umgekehrt sagen, wenn jeder wenigstens bei sich zu Hause ausreichend Vorräte hätte, und dafür haben wir als Land ganz intensiv geworben, indem wir eine von einer Bundesbehörde herausgebende Broschüre nochmal haben drucken lassen, die einfach so eine Abhackliste hat. Habe ich genug Wasser zu Hause? Habe ich genug Dosen zu Hause? Habe ich das, was lange hält, was man sich irgendwo hinstellen kann, aber was es da ist, wenn ich es brauche und was ich vielleicht auch zubereiten kann, ohne dass der Gasofen funktioniert oder aber der Elektroherd, bin ich sozusagen auch flexibel in diesen Situationen. Damit wird uns geholfen und das Gleiche gilt, ich sag mal, für die kleine Hilfstasche, die ich übrigens nicht nur in solchen Situationen brauche, sondern da reicht schon eine Hochwasserlage, ein schwerer Schneesturm. Da kann der Hausbrand in der Nachbarschaft reichen, der dazu führt, dass auch ich mein Haus, weil eben giftige Gase entstehen, erstmal verlassen muss für ein paar Stunden. Bin ich eigentlich darauf vorbereitet, dass ich wenigstens die wichtigsten Dokumente mit einem Griff mitnehmen kann, plus Hund und Familie, und in eine Sporthalle wechseln kann, in der ich dann für 3-4 Stunden untergebracht bin, bis der Brand in meiner Nachbarschaft gelöscht ist und ich wieder in meine Wohnung kann. Also es geht zum Glück nicht immer nur um die ganz, ganz schlimmen Katastrophenlagen, sondern um eine Situation, die auch schon in den letzten 100 Jahren immer passieren konnte, ein Brand in der Nachbarschaft, der mich aber zwingt, mein Haus auch für ein paar Stunden zu verlassen.
Wir sind jetzt mittendrin im Thema. Herr Pegel, wir machen jetzt einen Elevator-Pitch. Sie wissen, was das ist?
Ja.
Wir haben 3 Minuten Zeit. Und erklären Sie mir bitte diesen sperrigen Begriff Bevölkerungsschutz. In wenigen Sätzen.
Die Idee des Bevölkerungsschutzes ist, dass in der Situation, wo eine Lage eintritt, wo Menschen sich nicht mehr zwingend alle selber helfen können, eine außerordentliche Lage, Sturm, Hochwasser, eine Situation, die durch Großbrände ausgelöst wird oder ähnliches, eine schlimme Schneekatastrophe, ich glaube wie 78, 79, Menschen sich also nicht mehr komplett selbst versorgen können, für so eine Situation vorzusorgen, unter 2 großen Prämissen. Die eine ist, möglichst viele Menschen vorzubereiten, dass sie zu Hause einfach gewappnet sind für so einen Fall, genug Vorräte haben und erstmal selber klarkommen. Die meisten können in so einer Situation nämlich ganz gut selbst klarkommen, wenn sie sich vorbereitet haben. Und dann genug Kräfte, meist ehrenamtliche Kräfte, in den Katastrophenschutz- und Hilfsorganisationen zu haben, die für die wenigeren, die eben nicht alleine klarkommen können, dann auch noch Hilfe gewährleisten können in so einer außerordentlichen Situation. Das ist die Idee von Bevölkerungsschutz, in besonderen Lagen trotzdem sicher zu sein, dass alle satt werden, dass, wenn jemand krank wird, ihm geholfen werden kann und dass diejenigen, die sich nicht selber helfen können, ebenfalls Unterstützung haben.
Gut auf den Punkt gebracht, danke. Herr Pegel, wir veranstalteten vor wenigen Wochen ein, DRK war dabei, Feuerwehr, THW, ein mit polnischen Einsatzkräften gemeinsam ein grenzübergreifendes Biwak an der polnischen Grenze in Egesin. Alle Akteure des Bevölkerungsschutzes waren dabei, kamen zusammen, Sie und Ihr Team ebenso. Noch einmal vielen Dank dafür. Und Ihr Kommen und Ihre Unterstützung ist für die Kräfte vor Ort nichts Selbstverständliches. Es ist eher eine große Geste der Wertschätzung. Das ist so meine Wahrnehmung. Und ich als aufmerksamer Beobachter habe Sie erlebt. Mein Eindruck, Herr Pegel, Sie hatten auch ordentlich Spaß. Nicht nur mit großer Technik und großen Autos übers Gelände zu donnern und zu manövrieren, sondern auch in den vielen Gesprächen mit den Akteuren vor Ort. Täuscht mich das? Ist das Ihr Element? Was ist Ihnen so wichtig?
Also erstens, das ist ja ganz viel Ehrenamt, das da eine Rolle spielt. Ganz wenig Hauptamt, das gibt es auch zum Organisieren, zum Unterstützen. Aber das meiste sind ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die sich zum Teil seit Jahrzehnten in diesem Bevölkerungsschutz, im Katastrophenschutz engagieren, die selbst ganz viel Zeit investieren, um anderen wiederum Fortbildung zu geben, die neu dazukommen. Von daher ist es für mich immer ein riesiger Lernprozess. Ich habe ja nicht diese Jahrzehnte Vorlauf, die manche dort haben, die manchmal auch über ganz viele Einsatzgeschehen, gar nicht zwingend in Deutschland, das kann auch international sein, berichten können. Also für mich ist es immer extrem spannend und ein riesen Lernbeitrag. Von daher, ja, da habe ich Freude dran, ich lerne gerne, ich finde das total spannend. Zweitens, dieses Ehrenamt soll ja auch Spaß machen. Und von der Freude, die die anderen haben, darf ich zum Glück teilhaben und was mitnehmen.
Es steckt an.
Es steckt an und es soll auch Spaß machen, wenn man sagt, ein Ehrenamt ist nur ein gutes Ehrenamt, wenn alle permanentiv betroffen sind, dann fürchte ich, werden wir keine Freiwilligen mehr finden. Sondern ganz im Gegenteil, du spürst da, wie viel Spaß nicht nur den Beteiligten das Zusammensein macht, da ist ja auch eine Gruppendynamik drin, sondern dass die eben für diese Aufgabe brennen, dass sie auch für das Üben brennen und dass sie auch gut vorbereitet sein wollen für den Fall der Fälle. Also da spielen dann oft sozusagen auch fachliche Dinge eine Rolle. Diejenigen, die Hundestaffeln führen, die sind in einer unglaublich tollen Interaktion mit ihren Hunden, aber auch untereinander. Diejenigen, die Fahrzeuge begleiten, sind oft technisch extrem begeistert und begeisternd. Das heißt, sie nehmen mich als nicht ganz so technisch affinen Menschen im Zweifel auch richtig mit bei den Dingen, die da drin stecken. Das heißt, du merkst, dass es den Gruppen gemeinsam Spaß macht, also in der Gruppe zu sein Spaß macht, aber vor allem die Aufgabe Freude bereitet. Und wenn wir davon was transportiert bekommen, dann hoffe ich, dass es umgekehrt auch Menschen gelingt, zu begeistern, zu sagen, ich gehe da auch mal gucken. Genau wie bei der Freiwilligen Feuerwehr, beim Deutschen Roten Kreuz, bei den anderen Beteiligten. Ich gehe einfach mal gucken und mache das mit, wofür ich Lust habe.
Der Bevölkerungsschutz hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen, besonders durch Naturkatastrophen, wir hatten das eingangs schon, ne? Oder Cybergefahren, Pandemien etc. Wie haben sich die Anforderungen an den Katastrophenschutz in Mecklenburg-Vorpommern verändert? Wie gut sehen Sie das Land vorbereitet
auf künftige Herausforderungen? Zum einen glaube ich, dass wir momentan nur sehr viel bewusster wahrnehmen, wie wichtig Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz sind. Die haben wir immer gebraucht und die haben auch immer wichtige Einsatzfälle gehabt. Also das wäre mir zu Beginn wichtig. Ich glaube, dass in der Tat einige Herausforderungen entweder andere geworden sind oder wir das erste Mal so bewusst wahrnehmen, dass es nicht nur die Fälle sind, die wir immer glaubten zu kennen, sondern auch andere sind. Bei großen Hochwassern, und die haben wir in den letzten 32, 33, 34 Jahren in Mecklenburg-Vorpommern zur Genüge gehabt, wäre ohne die Hilfsorganisation, ohne die Katastrophenschutzeinheiten nichts gegangen. Die haben eine Riesenrolle gespielt. Wenn wir die großen Waldbrände angucken, dann machen die uns auch noch mal bewusster, wie wesentlich das ist. Aber da geht es dann eben nicht nur um Feuerwehr, im Übrigen auch ein wichtiger Teil des Katastrophenschutzes, aber in ihrer Feuerwehrarbeit, sondern ohne, dass in der zweiten, dritten, vierten Linie hinter diesen riesigen Waldbrandgeschehen verschiedene Hilfsorganisationen, Katastrophenschutzorganisationen für die Verpflegung gesorgt haben, für Wassernachschub, für technischen Nachschub, für alle möglichen anderen Dinge, wäre diese dann zum Glück am Ende erfolgreiche Arbeit bei den großen Waldbränden gar nicht gelungen. Und damit haben wir Lagen kennengelernt, die vorher nicht ganz so im Blick waren. Alle kannten irgendwie immer den Katastrophenwinter 78, 79, dachten, ja, da müssen wir darauf vorbereitet sein für einige Tage. Und da muss auch noch ein Fahrzeug da sein, das nochmal zu jemandem durchkommt, wenn irgendwo ein Kind dann in dem Moment geboren werden will, dass man noch ins Krankenhaus kommt. Wir haben also sozusagen immer sehr kurzzeitige Lagen im Blick gehabt. Auch ein Hochwasser kann durchaus über mehrere Tage gehen, aber wir haben immer Lagen gehabt, wo wir sagen, na ja, nach einer Woche oder 10 Tagen geht das wieder runter mit dem Kräfteeinsatz, mit den Anforderungen an uns. Und wir haben jetzt in den letzten Jahren eben eine sackvolle Situation kennengelernt, wo wir gemerkt haben, das kann viel länger dauern. Die Pandemie 2021, 2022, die Corona-Virus-Gefahren haben mal so eine Lage geschaffen, wo wir über einen unglaublich langen Spannungsbogen gesellschaftlich das zusammen aushalten mussten und übrigens auch ganz viel tolle Hilfe aus den Hilfsorganisationen und Katastrophenschutzorganisationen bekommen haben. Wir haben größere Flüchtlingszuläufe erlebt, 2015, 16 und auch in den letzten anderthalb, zwei Jahren aktuell wieder, vor allen Dingen mit dem Angriffskrieg der Russischen Föderation auf die Ukraine, innerhalb weniger Monate über 1 Million Menschen in Deutschland. Wir haben mit der Vorbereitung auf eine mögliche Energiemangellage nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine ja auch über Zeiträume nachgedacht, die wir vorher so nicht im Blick hatten. Und ich glaube, das ist die Dimension, die in der Tat neu ist, die es sehr viel längere durchhalten müssen. Und darauf müssen wir uns momentan erst einstellen. Ich glaube, dass wir in den letzten 2, 2,5 Jahren eine tolle Entwicklung gemacht haben. Ein Beispiel im Land. Die Frage war immer, Notstromaggregat ist wunderbar, funktioniert aber nur mit Treibstoff. Für ein paar Tage haben die immer genug Treibstoff. Stell dir vor, die Lage dauert auf einmal 3 Wochen und ich muss nachtanken. Wer kommt dann eigentlich mit den Treibstoffen zu den Notstromaggregaten? Und wo kommt der Treibstoff her? Da haben wir jetzt im Land ein Konzept aufgesetzt, haben Unternehmen einfach mit Vorhalteverträgen gebunden, damit in so einer Lage im Zweifel über Wochen oder wenn wir Pech haben Monate eine solche Sicherheit gewährleistet wird. Also solche Dinge, das lange durchhalten, die sind das, was uns momentan intensiver umtreibt und was, glaube ich, auch in den großen Hilfsorganisationen, was beim Deutschen Roten Kreuz eine Rolle spielt, zu fragen, wie muss ich dann möglicherweise auch Fahrzeuge neu aufstellen? Wie muss ich mit Ehrenamtlern neu umgehen? Okay. Da sind wir aber mit Sicherheit deutschlandweit noch nicht am Ende mit der Antwort. Das ist etwas, was uns in dieser zeitlich langen Dimension ein Stück weit neu herausfordert.
Sie hatten es eingangs schon angeteasert, das Thema Digitalisierung und Apps. Wie stellen Sie sicher, Herr Pegel, dass die Bevölkerung rechtzeitig über Gefahren informiert wird? Das ist ein großes, ist ein Kommunikationsthema. Welche Rolle spielen zum Beispiel Warnsysteme? Welche Chancen sehen Sie in unserem digitalen Zeitalter mit Blick auf Datenschutz auch? Ne? Das ist dann das nächste Thema.
Ich glaube, dass wir bei den ganz klassischen Dingen weiterhin sind und auch wieder ein Stück weit eine Renaissance der Sirene erleben. Eine Menge Gemeinden, die in den 90ern gesagt haben, ach, das ist so wartungsintensiv und das macht Lärm und eigentlich brauchen wir das nicht mehr. Dass das abgebaute Sirenenstück jetzt wiederkommt, ist schon eine spannende Entwicklung, aber eine, die uns sehr hilft. Und wir haben Bund und Länder gemeinsam am Förderprogramm aufgelegt, auch aktuell wieder Gelder in der Vergabe mit dem Bemühen, vor allen Dingen in die bevölkerungsreicheren Bereiche hinein, Sirenen wieder hineinzubringen. Dann brauchen wir allerdings, und da müssen jetzt Menschen helfen, da muss auch jeder ein Stück weit wissen, welches Sirensignal sollte mir Sorgen machen. Zumindest Sorgen machen, reicht mir aus. Ich will gar nicht, dass jeder alle Sirensignale kennt, aber wenn jemand weiß, jetzt gucke ich aufs Handy oder jetzt machen wir sicherheitshalber das Radio an, dann haben wir eine Menge gewonnen. Also die Entwarnung vom Feueralarm zu trennen und von dem irgendwie anders gearteten Warnton, das wäre ein ganz wichtiger Baustein, nur dann machen die Sirenen Sinn. Zweitens, das Radio ist und bleibt ein ganz zentraler Baustein an der Stelle, damit Leute sich informieren können. Ich glaube aber in der Tat, dass wir mit den digitalen Instrumenten zwischenzeitlich echt was dazugewonnen haben. Wir haben ja jetzt seit mehreren Jahren den bundesweiten einheitlichen Warntag, wo wir einfach einmal testen und jeder für sich auch mal gucken soll, das ist immer unsere dringende Bitte, einmal zu schauen, bin ich eigentlich heute wenigstens einmal erreicht worden. Und wenn ich nicht erreicht worden bin, muss ich nochmal über mein Mobiltelefon nachdenken und vielleicht über einmal gucken, sind meine Fenster zu dicht für die Sirenen, denn dann wird mich auch im Notfall eben keiner erreichen. Und dieses Jahr beim Warntag im September hatten wir dann auch nochmal gebeten zu sagen, im Zweifel klopft sie auch nochmal beim Nachbarn. Das macht an so einem Übungswarntag natürlich keiner. Aber das Bewusstsein auch nochmal immer im Blick zu behalten, es wird immer Leute geben, die, weil sie schwerer hören können, den Signalton nicht hören, deren Mobiltelefon entweder gar nicht da ist oder nicht aktuell genug ist. Wenn wir so einen Fall haben, immer zumindest einmal rechts und links an die Nachbartüren zu klopfen und nur zu fragen, habt ihr es mitbekommen? Wenn alle Ja rufen, ist ja wunderbar. Das wäre sozusagen das dritte große System. Aber ich glaube, dass wir viel mehr Warnmöglichkeiten haben als noch vor 30, 40 Jahren. Vor allen Dingen mit dem Handy. Dem Handy können wir ja heute aufzwingen, dass in dem Bereich, den wir definieren, jeder eine SMS bekommt, egal ob er es möchte oder nicht. Jeder kann aber zusätzlich Warn-Apps runterladen. Ich habe die seit vielen Jahren, finde das sehr entspannend, wenn Signaltöne kommen oder auch mal eine Frühwarnung zu kriegen. Da ist jetzt ein Sturm im Anmarsch, da ist irgendwo ein Großbrand, haltet die Fenster geschlossen. Das ist ja heute alles kostenfrei machbar und mit dem Handy gut gehbar. Meine Hoffnung ist also, dass wir auch eine Menge Leute dazu bewegen, zu sagen, jeder hat wenigstens so eine Warn-App bei sich drauf, nicht um sich Angst machen zu lassen, sondern im Zweifel gut informiert zu sein. Aber nochmal, Sirenen, Radio, die Handys und die aufgezwungenen SMSen. Aber das fünfte Bausteinchen bleiben wir miteinander, Kommunikation. Solidarität. Einmal beim Nachbarn klopfen, genau. Würde sehr helfen.
Ja, das hilft schon. Herr Pegel, Sie haben uns als DHK als starken Partner an Ihrer Seite. Vor 2 Jahren, ja, ich glaube, es war genau vor 2 Jahren, initiierten wir die Kampagne Du kannst das. Das große Ziel steht, den Bevölkerungsschutz in MV zu stärken. Wir haben 3 Kernthemen herausgearbeitet, die Rahmenbedingungen zu verbessern, mehr Kräfte für Ehrenamtliche zu begeistern und C, die Resilienz der Bevölkerung zu stärken. Das sind so die 3 Kernthemen. Das Deutsche Rote Kreuz spielt eine zentrale Rolle im Zivil- und Katastrophenschutz. Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit zwischen Innenministerium und uns, dem DRK?
Ich glaube, dass egal, wenn Sie hier im Hause im Ministerium fragen würden, aber auch in den Behörden, die zu uns dazugehören und Katastrophenschutz als eigene Aufgabe haben, sie würden nur und durchgängig unglaublich positive Rückmeldungen hören. Das DRK ist eine extrem mitgliederstarke Organisation mit ganz vielen Ehrenamtlichen an ihrer Hand, sodass sie einfach in der Fläche eine unglaublich tolle Präsenz haben. Wir erleben aber eben auch, wenn es darauf ankommt, nochmal eine speziellere Aufgabe zu übernehmen, dass das DRK seine Möglichkeiten immer durchprüft und uns in der Regel unterstützt. Ein tolles Beispiel sind die sogenannten Medical Task Forces. Die Idee also, dass in jedem Bundesland für Großschadenslagen, wo wirklich viele Menschen verletzt sind, schwer verletzt sind, sehr spezielle Einheiten neben den üblichen Katastrophen- und Hilfsorganisationsbeteiligten dabei sind, die mit so einer schweren Schadenslage, mit schweren Verletzten, mit hohem medizinischen Sachverstand noch einmal besser ausgebildet sind und spezieller sich auch darauf konzentrieren. Und die unterhält beispielsweise das Deutsche Rote Kreuz für uns hier in Mecklenburg-Vorpommern. Andere Bundesländer haben das anders gelöst. Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir einen Partner haben, der erstens über mehrere hauptberufliche Krankenhäuser immer sicherstellen kann, dass er sozusagen auch im Backoffice mit Ärztinnen und Ärzten, Pflegern und Pflegern versorgt ist, aber vor allen Dingen durch diese tolle Flächenpräsenz auch sicherstellen kann, dass er ganz viel dafür begeistert. Also für uns ein ganz zentraler Ansprechpartner. Umgekehrt hoffe ich auch immer, dass denen, die ehrenamtlich sich engagieren wollen, die Vielfalt eben auch Spaß macht. Wenn ich so eine Chance habe, Medical Task Force mitarbeiten zu können, ist das auch nochmal ein Hauch mehr, als wenn ich mich allgemeiner engagiere. Sie haben mit beispielsweise Ihrer Rettungshundestaffel nochmal wieder einen ganz besonderen Bereich. Ich finde an der Kampagne Du kannst das drei Dinge großartig. Erstens, die Einladung zu sagen, jeder kann mitmachen. Zweitens, die Motivation, du musst keine Ausbildung haben. Das, was du brauchst, lernst du bei uns und mit uns. Es muss keiner studiert haben, es muss keiner Blut sehen können. Es gibt für jeden Bereich irgendwas. Und drittens, die Motivation, wenn es drauf ankommt und du nicht organisiert bist, kannst du dir aber in so einer Situation auch selber helfen, wenn du dich vorbereitest. Von daher, die Kampagne hat drei ganz wichtige Facetten, die mich immer umtreiben. Und die wichtigste dabei ist, allen, die Lust haben, sich irgendwie zu engagieren, die Angst zu nehmen, dass man mindestens Medizin studiert haben muss, um mitzumachen. Oder mindestens Ingenieur studiert haben muss. Ja. Alles Quatsch. Nein. Wenn ich da reingucke, wenn ich dabei sein darf, ist bei Ihnen die berufliche Vielfalt, die Herkunft so unterschiedlich, wie sie nur sein kann. Und das, was man lernen müsste, was man wissen muss, kriegt man auf jeden Fall vermittelt.
Genau, haben Sie gut zusammengefasst. Und auch nochmal der Appell nach draußen. Also die, die Sie engagieren möchten, sind natürlich herzlich willkommen. Kommen wir zum Thema Kommunikation noch mal kurz zurück. Morgen findet ein Workshop statt, organisiert vom LPPK, Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz in MV.
Einzige Behördenname, bei dem wir zwei Absätze brauchen. Aber es beschreibt die Aufgabe.
Genau, ich hoffe, ich habe es korrekt wiedergegeben. Und alle Akteure des Bevölkerungsschutzes, sie kommen zusammen und arbeiten zusammen ein Kommunikationskonzept. Zumindest ist das Ziel. Und ich werde den Workshop leiten und auch hier das Ziel, den Bevölkerungsschutz im Land zu stärken. Uns ist das wichtig und das sind im Grunde die gleichen Kernthemen, die wir bei Du kannst das haben. Welche Entwicklungen, Herr Pegel, und Innovationen sehen Sie im Bereich des Bevölkerungsschutzes noch darüber hinaus, die in den nächsten Jahren in MV umgesetzt werden sollen?
Also erstens, diese Kommunikation treibt mich total um, weil ich glaube, dass für ganz viele Menschen noch nicht wirklich fest in den Köpfen verankert ist, dass das ganz viele ehrenamtliche Kräfte sind, sondern oft der Eindruck entsteht, das ist irgendwie Hauptamtlichkeit. Und das schwimmt natürlich manchmal auch. Wenn das DRK drei normale regionsversorgende Krankenhäuser hat, dann wirkt das alles sehr professionell, was es auch ist, gar keine Frage. Und dann verschwimmt für viele, die nicht so dicht dran sind an dem Thema, nach außen so ein bisschen die Grenze zu denen, die ehrenamtlich tätig sind. Und ich habe große Sorge, dass viele Leute glauben, da gibt es so einen Dienstleistungsbereich, der kriegt Geld dafür, ist hauptamtlich organisiert, der macht das schon, wenn es drauf ankommt. Und den Zahn müssen wir leider ziehen, das kriegen wir nie hauptamtlich abgebildet. Und umgekehrt müssen wir dann auch wiederum für das Ehrenamt werben, indem wir sagen, das ist Ehrenamt. Und dann bin ich wieder bei Ihrer Kampagne. Ja, da kann jeder mitmachen. Ich glaube aber auch, dass die Vielfalt dessen, was ich machen kann, vielen gar nicht vor Augen ist. Und deshalb hoffen wir, dass wir gemeinsam mit einer Kommunikation, die ja heute über soziale Medien relativ niedrigschwellig geht, Leuten regelmäßig was in die Timeline spült, wo man auch mal nett drauf guckt, dass man mit ganz vielen von den Übungen, die stattfinden, mit Bildern von der praktischen Arbeit, diese große Vielfalt, die da ist, unglaublich gut darstellen kann und hoffentlich Leute einfach mal bei so einem Aha-Effekt abholt, zu sagen, puh, erstens, das machen die auch und zweitens, das machen die ehrenamtlich, Kracher, will ich mitmachen. Also die Hoffnung, Menschen ein bisschen positiv anzufüttern, weil es von der Hundestaffel über die Versorgungszüge, die kochen, die bewirten, die dafür Sorge tragen, dass man mit Blut gar nichts zu tun haben, sozusagen mit eigenen Verletzten, sondern dafür Sorge tragen, dass aber in so einer Situation eine Versorgung sichergestellt bleibt. Über die Logistik machen, über die zum Teil Beton schneiden können, über die sich mit Wasser beschäftigen, mit Stromversorgung, also eine unglaublich große Bandbreite. Und dass viele Menschen all das gar nicht in der Detailliertheit kennen. Und meine Hoffnung ist deshalb, mit Kommunikation über die neuen Möglichkeiten sozialer Medien kriegt man transportiert, dass Leute das erste Mal sehen, was gibt es alles. Und da ist was für mich dabei, da hätte ich Lust zu und sie dann abzuholen. Ich glaube, das ist eine der großen Innovationen, die wir brauchen, dass wir viel mehr zeigen und viel mehr bewegte Bilder zeigen. Die natürlich immer dann den Haken haben, dass ich datenschutzmäßig mit den Beteiligten, die da mitmachen, klarkommen muss. Aber in der Regel fragen wir vorher, aber die Kolleginnen und Kollegen hier im Haus, gemeinsam mit Ihnen, wollen den Versuch unternehmen, dass wir auf möglichst vielen Kanälen zeigen, was es alles gibt.
Ihre Impulse werden wir morgen einarbeiten in dieses Kommunikationskonzept. Sehr schön. Werden wir zum Schluss, Herr Pegel, etwas persönlicher. Wir sind ja ein Stück weit unter uns. Gibt es ein spezielles Erlebnis oder eine Herausforderung im Bereich des großen Themas Bevölkerungsschutzes, das Sie persönlich und besonders geprägt hat?
Na, die Ereignisse haben mich dann meist dienstlich geprägt. Ich habe mehrere große Hochwasserlagen erlebt, das erste Mal schon 2002 entlang der Elbe. Das hat mein eigenes Haus und Grund nicht berührt. Ich finde das unglaublich bewegend, wie Menschen um alles zittern müssen, was so eine Rolle spielt. Und es auf einmal um die profansten Dinge geht, darum, dass ein Pflegeheim möglicherweise den Strom abgeschaltet bekommt, ja, und wir dafür Sorge tragen müssen, dass Menschen, die ihr Zuhause, also ihr letztes, wichtigstes Zuhause dort verorten, dann allesamt umgelegt werden müssen, dass man sie woanders unterbringen muss. Zweitens, ich finde den großen Waldbrand in Lübtheen extrem prägend immer noch, auch wenn ich auch da nur beruflich drauf geguckt habe. Und dann habe ich als kleiner Junge in der Tat den sogenannten Katastrophenwinter miterlebt. Mir ist er allerdings in total spannender, toller Erinnerung. Ich habe da bloß ein Ereignis, was mich wirklich einschnitt. Also der positive Teil war, dass mein Vater morgens zur Arbeit fuhr und 10 Minuten später wieder zurückkam, weil klar war, durch die Schneewehen wird er die nächsten 60 Minuten nicht durchkommen. Wir haben also mehrere Tage meinen Vater zu Hause gehabt, was total untypisch war. Ich habe aber ein Erlebnis in diesen Stunden, was mich sehr geprägt hat, wie als kleiner Junge nie erlebt. Wir sind dann mit dem Schlitten in den Supermarkt gefahren, in die Kaufhalle, gar nicht so weit weg war. Und wir sind durch lauter leere Regale gegangen. Und da redeten wir darüber, dass es erst in der Nacht zuvor geschneit hatte. Das zeigt, wie schnell Menschen dann mit großer Sorge anfangen zu sichern, was man sichern kann. Und ich kann mich erinnern, dass das für mich zumindest wahrnehmbar, meine Mutter mag es mir verzeihen, das erste Mal in meiner kindlichen Wahrnehmung, damals als 4- oder 5-Jähriger, meine Mutter selber Brot buk, weil eben Brotbackmischung, die war noch da, aber fertiges Brot, gebackenes Brot beim Bäcker, das war alles leer gekauft. Von daher ich also tolles Erlebnis, eine tolle Erinnerung habe an das selbstgebackene Brot, aber einen gewissen Schrecken als ganz kleiner Butcher in Erinnerung habe, dass die Regale leer waren. Das hatte ich wirklich in so einer Kaufhalle, in so einem Supermarkt vorher nie in dieser Dimension, dass man so, nach meiner Erinnerung sind das wirklich rein meterweise leere Regale gesehen habe. Und das zeigt dann, wie wichtig es in der Situation ist, dass wir im Zweifel versorgen können.
Herr Pegel, als Innenminister haben Sie nicht nur Bevölkerungsschutzthemen vor der Brust, sondern Sie haben ja auch noch die Bereiche Sicherheit, Bau und Digitalisierung, die Sie managen. Wie priorisieren Sie das alles? Wo liegt der Fokus? Und was sind in diesen Themen die wichtigsten Prioritäten? Das als vorletzte Frage.
Also erstens gibt es Themen, die sich automatisch mehr vordrängeln, weil irgendwo die Hütte brennt. Das gilt aber für alle Bereiche und das, was dann, wo es richtig brennt, ist immer prioritär, damit Dinge, die gerade schief laufen oder wo wir große Sorgen haben müssen, wieder in den Griff kommen. Wir haben zum Glück ja ganz viele Kolleginnen und Kollegen. Ich mache es ja nicht alleine, sondern in Wahrheit machen es ganz viele Kolleginnen und Kollegen und ich darf dabei sein. Vor dem Hintergrund ist jedes dieser Themen ständig in guter Begleitung, aber die Katastrophenschutzthemen, die Hilfsorganisationsthemen, die polizeilichen Themen sind welche, die ganz, ganz häufig deshalb Priorität genießen müssen, weil immer mal wieder auch Entwicklungen auftreten, wo wir sehr schnell drauf gucken müssen und zusammen reagieren müssen. Und den großen Bau- und Digitalisierungsbereich darf ich schon länger begleiten. Da habe ich mehr Routinen in vielen Dingen, auch für meine Wahrnehmung. Und die sind oft besser steuerbar. Da geht seltener etwas von jetzt auf nu in eine Situation, wo wir zu 100% da sein müssen. Von daher glaube ich, dass zumindest bei den Ad-Hoc-Aktionen sicherlich diese Themen priorisiert sind. Das gilt für den Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, als dann in Größenordnungen ukrainische Kriegsvertriebene zu uns kamen. Da mussten wir alle gemeinsam, ich bin total dankbar, auch da wieder die Hilfs- und Katastrophenschutzorganisation sofort mit den Videokonferenzen dabei, wie setzen wir das um, wie kriegen wir das umgesetzt. Aber das bedeutet dann sofort 150% Arbeitskraft, die da reingehen. Wir hatten vorher, das war kurz nachdem ich in diesem Hause mitarbeiten oder beginnen durfte mitzuarbeiten, zwischen Weihnachten und Neujahr das erste Mal die Runde, das war dann auch Ende 21 mit einem Blick auf Corona-Pandemie. Da war dann klar, eine nochmal wieder sich leicht verändernde Virusvariante wird im Umlauf sein. Bei Weitem nicht mehr so gefährlich von den Todeswahrscheinlichkeiten her, aber die Behauptung lautete, lässt sich viel, viel schneller übertragen. Und zwar so schnell, dass wir möglicherweise die Schicht 1, 2 und 3 in einem Gaskraftwerk nicht mehr zur Verfügung haben werden. Und die Frage war, wie kriegen wir es im Zweifel hin, dass trotzdem die Infrastruktur weiterläuft. Da haben wir das erste Mal, also auch dann zwischen Weihnachten, Neujahr von jetzt auf nu, auch 120% alle geben müssen, um uns darauf vorzubereiten. Ist dann zum Glück so nicht eingetreten, aber wir waren vorbereitet. Und wenn ich dann in die Energiemangellage hineinschaue, war das ein längerer Prozess. Aber auch da war von jetzt auf nu klar, wir müssen uns jetzt sehr konzentriert kümmern. Das sind dann immer total spannende Themen. Ich lerne da extrem viel. Und das Beruhigende ist, auch andere lernen. Ich sehe also, da ist noch nicht so vorgeprägt, dass man sagt, das war alles schon fertig, sondern vieles davon mussten wir dann auch erst vorbereiten. Es macht dann aber auch extrem viel Spaß, weil auch da das Team, das Miteinander unglaublich engagiert und toll ist und selten jemand fragt als allererstes, was kriege ich oder wann ist Schluss, sondern alle mit Lust dabei sind und dieses Thema zum im Interesse von ganz vielen Menschen, im Interesse der Gemeinschaft einfach gut handeln wollen. Und das macht schon extrem viel Spaß, weil Sie es vorhin berichtet haben, wenn ich dann solche Übungen besuchen darf, genau da ist dieser Spirit auch zu spüren. Das gemeinsame Wollen für viele andere, das gemeinsame Wollen, dass es gut wird und dass es gut gelingt. Und das macht dann offen eingestanden auch ganz viel Spaß.
Und das kann keine KI.
Das kann keine KI ersetzen, da bin ich auch überzeugt von.
Ja, Gott sei Dank.
Das Herzblut vor allem, was da drin steckt, kann auch keine KI machen.
Genau, diese Leidenschaft, ne? Das ist auch meine Wahrnehmung. Also wenn ich die Kollegen sehe und ich stecke da auch oft mittendrin, ist schon toll. Herr Pegel, letzte Frage. Ich schenke Ihnen einen Slot in der Tagesschau. Nein, wir sind nicht in der MV, im Nordmagazin. Welche eine Botschaft haben Sie an die Bevölkerung?
Wenn ich diesen Slot wirklich frei verwenden darf, würde er nicht mit mir sein, sondern wir würden einfach kurze Bildsequenzen aus den verschiedenen Übungen nehmen. Weil ich glaube, dass das, was die Hilfsorganisation an Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren, anbieten, so vielfältig ist, nochmal, dass es ganz viele Menschen nicht kennen. Wenn man es in kurzen Sequenzen zeigt, dann wird viel klarer, wie viele Möglichkeiten ich habe. Und in Wahrheit beinahe jeder was hat, wo er sagt, da hätte ich Lust zu, da würde ich mitmachen. Weil ich fürchte, dass das Bild sehr eng ist. Bei Feuerwehren ist es, bei Brandbekämpfung und Autounfällen, bei Hilfs- und Katastrophenschutzorganisationen ist es immer irgendwie mit ganz viel Blut verbunden. Dann sagen viele, oh, ich bin kein Mediziner und Blut sehen kann ich auch nicht, zumindest nicht in der Intensität, das, was da drumherum alles an Möglichkeiten da ist, einmal zu zeigen. Und dann würde ich hoffentlich einmal noch kurze Chance haben, eine der wundervollen Speisekammern zu zeigen und zu sagen, das, was unsere Großeltern ganz selbstverständlich gemacht haben, oft im Übrigen, weil es noch keinen Kühlschrank, noch keine Tiefkühltruhe und ganz viel Obst und Gemüse im Garten gab, was man eingeweckt hat für den Winter. Soweit will ich gar keinen nötigen, aber wenigstens sich zu überlegen, habe ich eine Vorratskammer, wo einmal so ein Grundbestand drin steht, der mir für ein paar Tage über die Zeit hilft, damit ich mich selbst versorgen kann, wenn es mal drauf ankommt. Nochmal, ein richtig knackiger Winter führt dazu, dass wir im Zweifel alle mal ein paar Tage glatt aushalten müssen und vielleicht nicht mehr sofort in den Supermarkt kommen. Und wenn wir für die Situation vorgesorgt haben, dann helfen wir auch dem Gesamtsystem, weil dann diejenigen, die sich ehrenamtlich engagieren in den Katastrophenschutz- und Hilfsorganisationen, weil die sich dann um die kümmern können, die eben gar keine Chance haben, sich selbst zu helfen. Deswegen wäre mein letztes Bild immer ein Blick in eine der gut gefüllten Speisekammern mit der Bitte, gucken Sie einmal zu Hause nach, ob die Speisekammer nicht doch noch ein paar Regale mehr braucht.
Bilder wirken mehr als Worte.
Das glaube ich auch.
Sehr schön. Herr Pegel, vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank für die Zeit.
Kreuz und quer. Der Podcast des DRK in Mecklenburg-Vorpommern. Wir treffen uns zweimal im Monat hier. Zusammen reisen wir durch die Vielfalt unseres Roten Kreuzes. Du willst dabei sein? Dann melde dich bei mir. Lass uns zusammen auf diese Hörreise gehen. Bereit? Dann freue ich mich auf deine Geschichte in Kreuz und quer.